Starte mal die Aufnahme.
Ist schon gestartet.
Guten Abend.
Da bin ich. Hallo. So, jetzt bin ich da.
Yay.
Ja, einen schönen guten Abend oder guten Tag oder ich weiß es ja nicht, wenn man uns hört.
Stimmt.
Und bei uns die Folge ist es auf jeden Fall Abend. Veröffentlicht, ne? Ja, das stimmt, ja. Düstere Nacht ist schon draußen, wir haben ja Winter. Ja, Axel wollte heute etwas darüber machen. Ich weiß gar nicht, von wem ist der Kommentar?
Weiß ich auch nicht. Ich bin gerade unsere Kommentare durchgegangen, habe festgestellt, dass ich schon lange nichts mehr beantwortet hatte von den Kommentaren, nachgeholt und hatte einen ewig langen Kommentar, in dem es unter anderem um die erste Person ging und Perspektiven zu einer etwas älteren Folge von uns. Und das hat mich dazu gebracht, dass wir uns vielleicht mal des Themas annehmen könnten, wie man als Autor Nähe zu den Figuren schafft. Beziehungsweise Figuren und was Figur in einer Figur vor sich geht, dem Leser nahe bringt.
Ja.
Ja, eine Möglichkeit dafür ist, in der ersten Person zu schreiben. Das hat mich ja darauf gebracht. Die Frage ist, ist es eine gute Möglichkeit? Was für Chancen bietet sie? Was für Probleme? Und was gibt es noch?
Na, erstmal ist die erste Person, also die Ich-Perspektive für einen Roman, nicht verkehrt, würde ich mal so sagen. Kann man machen. Du magst sie nicht.
ich meine, nicht verkehrt ist so eine Sache. Nicht verkehrt ist eigentlich schon falsch in dem Zusammenhang, weil es viele oder zumindest früher gab es viele Leute, die die Ich-Perspektive per se ablehnen.
Ja, es gibt aber auch Leute, die Ich-Perspektive gerne mögen.
Ja, gerne mögen, aber ich habe noch nicht gehört, dass Leute die dritte Person ablehnen. Aber ich habe schon gehört, dass Leute nichts in der ersten Person lesen.
Das stimmt, ja. Okay, also unter Umständen ist die Perspektive verkehrt.
Unter Umständen.
ich mag sie gerne, deswegen
habe ich es
vielleicht gesagt.
Ich
mag sie gerne, ich lese gerne aus der Ich-Perspektive.
Ja.
Könnte daher rühren, dass ich halt so irgendwie mit Comics groß geworden bin und da ist die auch nicht so selten, also auch jetzt nicht. Zumindest die Comics, die ich gerne gelesen habe, in Ich-Perspektive geschrieben, sagen wir es vielleicht so. Und so diese Hardboiled-Romane, die ich ja irgendwie auch sehr gerne mag, die sind auch in Ich-Perspektive geschrieben, die mag ich auch sehr gerne. Warum? Was bewirkt die Perspektive? Also ich mag die Ich-Perspektive vor allen Dingen deswegen, weil sie limitiert ist. Und das finde ich interessant. Also sie verengt die erzählerischen Möglichkeiten, die man hat. Sie verengt das, was Leserinnen und Leser von einem Roman oder von der Romanhandlung erfahren. Und das finde ich persönlich irgendwie gut. Ich kann auch nicht so genau sagen, warum.
Ja,
erhöht die Intensität in gewisser Weise.
Ja, da ging in die Richtung ein bisschen meine Antwort zu zwei Ich-Perspektiven, weil ich finde, dass die Stärke genau das, was du gesagt hast, ist auch die Stärke, die ich bei der Ich-Perspektive empfinde. Und zwei Ich-Perspektiven nehmen diese Stärke halt. Finde ich. Die machen es, finde ich, dem Leser zu einfach. Das ist so ein bisschen, es ist es natürlich vom eigentlichen theoretischen Sinn her nicht, aber für mich geht es so ein bisschen in Richtung Tell statt Show.
Ja.
Ja. Ne, ich kau dem Leser halt alles vor, was passiert, was in den wichtigen Figuren passiert.
Ja, naja, man kann natürlich machen, was man will. Das ist ja das Tolle am Schreiben. Also wenn man das gerne möchte, kann man es ja machen. Ich finde es aber auch nicht gut, genau eigentlich aus dem Grund, den du auch gerade gesagt hast. Das für mich Tolle an der Ich-Perspektive ist ja halt eben gerade, dass man tatsächlich dann die Welt aus den Augen der Hauptfigur irgendwie sieht und auch nur das weiß und sieht, was sie weiß und sieht.
Ja.
Und das finde ich gerade für Thriller oder für Krimis eine total interessante Perspektive, weil ja eben dieses Gefühl, hier geht irgendwas vor sich, was ich mir noch nicht erklären kann und ich muss diesem Geheimnis auf den Grund gehen und lalala, dass das sich halt viel besser verbreiten lässt, wenn ich diese Perspektive wähle als eine andere. Also geht auch mit anderen Perspektiven, das ist nicht der Punkt, aber schafft einfach eine besondere Atmosphäre an der Stelle. Und wenn ich mehrere Ich-Perspektiven habe, dann geht genau dieser Effekt ja einfach verloren und ich weiß eigentlich nicht genau, wodurch man ihn dann ersetzt, also was der Vorteil davon ist, mehrere Ich-Perspektiven zu haben.
Also in der Theorie halt, dass du weißt, was in den Köpfen von allen wichtigen Figuren passiert. Aber ich denke, und da wollte ich eigentlich so ein bisschen mit der Idee für die heutige Folge hinaus, da gibt es bessere Möglichkeiten.
Ja, ich finde, da ist halt für mich der Punkt, die Stärke der Ich-Perspektive ist nicht unbedingt, dass ich weiß, was in dem Kopf der Hauptfigur irgendwie vor sich geht. Also klar, ja, das ist auch irgendwie der Fall. Keine Frage. Das ist bei der Ich-Perspektive natürlich ziemlich gut möglich. Das kann ich aber auch eigentlich in jeder anderen Perspektive machen, in irgendeiner Weise.
Ja. Ich bin da voll bei dir. Also du hast es besser formuliert, als ich es gekonnt hätte.
Ja.
Oder als es mir bewusst gewesen ist. Aber genau die Limitierung ist auch das, was ich... Also nicht die Offenheit, sondern im Gegenteil, die Limitierung ist genau das, was für mich die Faszination einer ersten Person ausmacht.
Ja, finde ich eigentlich auch.
Deswegen mag ich es eigentlich auch, wenn ich in der dritten Person schreibe, nicht so die Perspektiven zu wechseln. Also den Figuren, denen man folgt.
Ja, finde ich auch. Also, aber das ist auch wiederum das ist ja der Grund, warum ich mit Game of Thrones und solchen Sachen nicht so warm werde. Ich mag es halt nicht, so vielen Figuren zu folgen. Und tatsächlich finde ich auch Perspektivwechsel nicht immer gut. Sagen wir es mal so. Nicht immer gut. Das stimmt schon.
Zum Thema.
Wollte gerade sagen, genau. Also wenn wir jetzt nicht die Ich-Perspektive wählen, welche Möglichkeiten gibt es, wie soll ich sagen, Mittel und Wege zu finden, dass Leserinnen und Leser sich mit der Hauptfigur besser identifizieren können?
Ja.
Oder besser mit mitleben können, war die Frage. Mitfiebern können, war die Frage.
Ja. Ich kann dasselbe in der dritten Person erreichen. Ne? Ich kann die dritte Person so schreiben, dass ich praktisch wie eine Kamera als Autor funktioniere, die halt über den Figuren schwebt. Ich kann aber auch ganz nah an den Figuren und in den Köpfen der Figuren drin oder der Perspektivfigur drin sein. Ne?
Ja. Also ich glaube, das
im ist der Englischen hatte ich... Bitte.
Ich glaube, das ist der Teil.
Scheiße.
Du jetzt.
Okay, ich. Ich hatte im Englischen vor kurzem so einen schönen Begriff dafür gefunden. Okay. Ah, wie ging denn der? Fällt mir jetzt leider nicht mehr ein. Ich muss mal gucken, ob mir das noch close third person, irgendwie so in der Art.
Ja.
Ich hatte den Begriff vorher auch noch nicht gefunden und ich habe auch noch in keinem Schreibbuch dafür im Deutschen irgendwas gelesen.
Ja.
Aber dritte Person ist halt nicht gleich dritte Person. Also mit der dritten Person kann man im Prinzip dasselbe machen wie in der ersten Person.
Erste Person ist auch nicht erste Person. Also auch da kann man unterschiedlich noch irgendwie vorgehen. Ja. Ne? Also man kann ja auch, aber das führt jetzt ein bisschen weit, aber man kann natürlich auch die erste Person benutzen, um sowas wie eine Rahmenhandlung einzuführen. Ne? Also ein Erzähler, der die Geschichte erzählt und so weiter. Wird heutzutage nicht mehr so oft gemacht, aber...
Ich wollte mal kurz ein Beispiel geben, damit es vielleicht jedem klar ist, was ich meine.
Ja.
Also man kann in der dritten Person durchaus schreiben, Peter ging die Treppe hoch, verdammt ist die steil. Das ist dann das, was ihr so in Italics oder so finden werdet. Ne? Und das ist halt eine Möglichkeit, wie ich die dritte Person gestalte und wie ich halt genauso wie in der ersten Person im Kopf der Hauptfigur drin bin oder der Perspektivfigur, um genau zu sein.
Ja.
Nee, diesmal du.
Okay. Wir sind ja beim personalen Erzähler sozusagen. Ne? Also jemand, der aus der Sicht einer Person oder die Perspektive, die aus der Sicht einer Person erzählt. Und auch das, also ich finde, also je länger ich bei der Sache bin, desto mehr merke ich, Schreiben, das sind immer so Skalen, sage ich mal. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücken kann, dass man es versteht. Also beim Schreiben kann man selten davon sagen, das ist jetzt so oder so, aber man kann halt sagen, von einer Skala von 1 bis 10 ist das halt irgendwie so. Und beim personalen Erzähler sozusagen, also der Unterschied zwischen dem personalen, dem autorialen Erzähler, also der eingeschränkten Sicht und der limitierten Sicht, würde ich sagen, da sind die Übergänge auch so ein bisschen fließend. Und schlichtweg, je dichter ich sozusagen bei der Null bin praktisch, also beim personalen Erzähler, desto intensiver wird es, was ich da schreibe, für die Leute, die das hinterher lesen. Und um das zu erreichen, muss ich mich eigentlich immer nur ganz genau fragen, was genau kann die Hauptfigur gerade sehen, fühlen, hören, riechen, schmecken und was halt eben nicht. Und je stärker ich mich da tatsächlich dran halte, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit halt eben, dass ich das Gefühl oder das, was die Hauptfiguren erleben, möglichst plastisch und möglichst gefühlsbetont, sage ich mal, beim Lesen auch irgendwie übertragen.
Ja, so, ich würde mir gerne auf zwei Möglichkeiten kommen, die das, was in den was in der Perspektivfigur vorgeht, besser zu schildern, als durch, indem ich die erste Person verwende oder Gedanken jetzt halt direkt wiedergebe. Das Erste, was mir einfällt, ist natürlich durch die Schilderung der Umgebung der Perspektivfiguren. Ein kalter Wintertag kann schön kalt sein, es kann aber halt auch ein Frost sein, der durch Mark und Bein fährt. Ja. Also alleine dadurch, dass wie ich Szenen beschreibe, diese Beschreibungen werden ja in der Regel, hängt halt davon ab ein bisschen, wie ich meine Perspektive gestalte. Ich kann halt auch wie eine Kamera draufhalten. Aber wenn ich nah an der Hauptfigur dran bin, dann werden alle Schilderungen, alles, was ich an Umgebungsbeschreibung oder sonst wiedergebe, halt durch die Emotionen der Hauptfigur gefiltert.
Stichwort ist da meiner Ansicht nach tatsächlich Emotionen, ne? Denn der Unterschied zwischen, er ging nach draußen und stellte fest, dass es kalt war, zu die Kälte stach wie 1000 Nadeln in seiner Haut, ist jetzt nicht so originell, aber das Erste, was mir eingefallen ist, ist halt eben, dass das Zweite halt eben wesentlich intensiver ist, ne? Und ein Gefühl transportiert, wohingegen das Erste das nicht tut.
Ja, so, und das Letzte, was mir einfällt, das ist eigentlich was, woraus ich mal eine eigene Folge machen wollte, weil wir hatten da vor Ewigkeiten mal einen Kommentar eines unserer treuen alten Hörer, den wir aber immer so ein bisschen nach hinten geschoben haben.
Oha.
Was ich aber ganz wichtig finde, Handlungen sprechen mehr als Worte. Ich kann ganz andere Dinge tun, als ich denke und als ich selbst wahrnehme. Mir kann jemand unheimlich sympathisch sein. Und ich kann auch denken, dass er mir sympathisch ist. Aber gleichzeitig zeige ich durch meine Handlung, dass mir unbewusst diese Person vielleicht mega unsympathisch ist. Ne? Ihr kennt es bestimmt auch nicht immer das, was man so oberflächlich denkt, muss nicht immer das sein, was wirklich tief in einem vor sich geht.
Ja, das Phänomen kennt man vielleicht, wenn irgendeiner auf einen zukommt und sagt, Mann, was machst du denn heute für ein trauriges Gesicht? Man denkt sich sowas wie, was?
Ja, genau.
Würde ich eigentlich gar nicht.
Ne? Genau. Genau. Oder häufig auch, dass man Emotionen einfach nicht wahrhaben will oder den Gedanken nach hinten schiebt, weil er einen in dem Moment, so bewegt oder unangenehm ist. Ne? Und oft verraten dann Taten, wie wir halt wirklich sind. Und das finde ich als Autor auch wesentlich interessanter, meine Figuren durch ihre Taten leben zu lassen, als jetzt ihre Gedanken wiederzugeben und es dem Leser sozusagen so einfach zu machen. Warum? Ja, weil ich denke, dass das mehr an der Wirklichkeit dran ist, als wenn ich jetzt das schildere, was in mir vor sich geht, wenn ich jetzt in der ersten Person schreibe, oder was in jemandem vor sich geht, wenn ich in der dritten schreibe. Und gleichzeitig ist das intensiver, finde ich, wenn man das durch eine Handlung macht.
Ja.
Ja. Markus, sag irgendwas, damit wir jetzt...
dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Irgendwie, das hast du schon gesagt.
Oh, danke.
Weiß jetzt auch nicht, da möchte ich gar nicht großartig...
Wir können jetzt auch Schluss machen.
Nee, ja. Das ist ja auch so ein bisschen das, was mich ehrlich gesagt daran stört, wenn es einen Roman mit mehreren Ich-Perspektiven gibt. Ne? Also, wie hieß dieser Roman nochmal? Into the Water oder so, den wir damals da gelesen haben, den ich sonst nie gelesen hätte, der genau das gemacht hat. Und das ist nämlich so der Punkt, weswegen ich ja eigentlich ein großer Fan von der Ich-Perspektive bin, aber nicht davon, mehrere Ich-Perspektiven zu verwenden, weil in dem Roman der Reiz bestimmt für viele Leute daran bestanden hat, die Innenwelt möglichst vieler Figuren irgendwie kennenzulernen und das möglichst intensiv. Und das halt eben, indem man sich hauptsächlich mit ihren, also wie du gerade schon gesagt hast, mit ihren Gedanken auseinandergesetzt hat. Und das ist für mich tatsächlich dann auch immer so ein bisschen die Gefahr in der Ich-Perspektive, dass ich den Eindruck gewinne als Autor, ich muss jetzt unbedingt ganz viel von den Gedanken meiner Figur irgendwie transportieren. Und das kann an bestimmten Stellen und für bestimmte Situationen reizvoll sein, ist aber nicht das, was mich an Romanen tatsächlich auf die Dauer so reizt.
Ja.
Inneren Monologen seitenlang irgendwie zuzugucken.
Für mich sind Geschichten halt auch Rätsel und ich möchte nicht alles vorgekaut haben.
Ja.
Nochmal zu Into the Water. falls jemand von euch den Roman mal lesen will, er ist aus technischer...
Das ist gar nicht mal so.
Ich glaube, ja. Er ist aus technischer Perspektive interessant, aber er hat ja nicht nur mehrere Ich-Erzähler gehabt, ich glaube zwei Ich-Perspektiven. Ja. Er hatte eine komische zweite Person irgendwie.
Ja, ja.
Und dann noch dritte Personen. Also das war schon skurril. Also es hat es den Lesern nicht leicht gemacht und ich habe darin auch keinen Gewinn gesehen.
Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich ist es gar kein schlechter Roman, aber es war nicht mein Roman. Ja. Mir hat er jedenfalls nicht so einen Spaß gemacht, zumal er als Thriller verkauft wurde und ich habe mich furchtbar gelangweilt bei dem Buch. Aber
Es kann ja auch... Es war auch nicht schlecht. Was? Es war auch nicht schlechtes Buch. Also es hatte auch seine Faszination, aber ja, es ist echt hart erkauft gewesen.
Ja. Ich mag sowas halt einfach nicht so gerne. So. So einfach kann man das vielleicht sagen. Aber was mag ich? So, jetzt kriege ich den Bogen wieder. Und das ist so ein bisschen der andere Punkt, jenseits von dem, was wir bisher gesagt haben, wie man mit einer Figur in Kontakt treten kann. Wir haben so an vielen Stellen schon so ein paar Sachen mal gesagt, so kleinere Tricks, die man auch nicht überstrapazieren sollte, wie zum Beispiel Mitleid mit einer Figur zu erzeugen oder dass die Figur eine besondere Eigenschaft haben kann und lalala. Ich habe da früher viel irgendwie drüber nachgedacht und dran gebastelt. Ich glaube inzwischen, der entscheidende Punkt ist, dass man in irgendeiner Weise so eine gemeinsame Ebene mit einer Figur findet. Ja. Also sprich, dass ich irgendwie als Leserin oder als Leser Anschluss an eine Figur finde. Das muss nicht heißen, dass die Figur jetzt total mir entspricht und in jeder Beziehung. Aber also man muss halt in irgendeiner Weise auf einer Wellenlänge sein, so wie es mit echten Menschen irgendwie auch der Fall ist. Auch das ist halt so der Punkt, warum bei Dan Brown, Robert Langdon halt immer so ein unbeschriebenes Blatt halt irgendwie bleibt und gar nicht so viele Eigenschaften hat. Weil halt eben die Handlung im Vordergrund steht und möglichst vielen Menschen diese Figur zugänglich gemacht werden soll, ne? Damit du halt nicht durch eventuelle Ecken und Kanten irgendwie abgestoßen werden kannst. Und dessen muss man sich ja auch bewusst sein. Also je spezifischer ich so eine Figur halt irgendwie ausarbeite, je detaillierter das wird, je komplexer, desto realistischer wird es vielleicht irgendwie, aber desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass Leserinnen und Leser sagen, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ne? Und ja. Und das ist ja der Grund, warum man zum Beispiel, es fällt mir jetzt gerade so ein, ich weiß nicht warum, mit so einer Figur wie Sherlock Holmes dann irgendwie doch noch eine Gemeinsamkeit finden kann und doch noch irgendwie auf eine Wellenlänge geraten kann. Weil die ja eigentlich total abgefahren ist und jenseits aller Alltagserfahrungen ist und so weiter und so fort. Für die meisten Menschen jedenfalls. Aber durch diesen relativ genialen Schachzug, dass halt Arthur Conan Doyle dann doch sowas wie Freundschaft irgendwie nicht in den Mittelpunkt, aber doch auf der Beziehungsebene aufgemacht hat mit dieser Figur von Dr. Watson, kann man halt eben doch dann irgendwie einen Zugang zu der Figur finden, denn Freunde finden, mit Freunden irgendwie zurechtkommen, Streit mit Freunden zu haben und ähnliches, das ist ja was jeder irgendwie kennt und wo jeder irgendwie Verbindung mit aufnehmen kann. Und solche Elemente, das ist meiner Ansicht nach das Wichtige, um in so eine Figur auch wirklich eintauchen zu können, was ich aber dann dummerweise als Autor auch nicht so richtig steuern kann. Also wie gesagt, ich kann versuchen, da so verschiedene Tricks anzuwenden, ich kann versuchen, die Figur vielleicht möglichst wenig so spezifische Eigenschaften zu geben und so weiter. Aber dann muss der Roman dann auch wieder dazu passen, ne? Das kann ich nicht einfach so machen, das ist schon schwierig. Aber das ist am Ende schon fast sowas wie Glück, sage ich mal, ne? Dass der Roman dann auch irgendwie die Leserinnen und Leser findet, die mit den Eigenschaften der Hauptfigur auch wirklich was anfangen können und da irgendwie drauf einsteigen.
Ja, Sherlock Holmes ist ein guter Punkt, weil ich gerade einen Sherlock Holmes Rewatch der Serie mache. Ich glaube, von den Arthur Conan Doyle-Romanen hatte ich früher nur mal einen gelesen. Also da bin ich nicht so kompetent. Meiner Erinnerung nach spielte aber die Beziehung zwischen den Figuren nicht so eine große Rolle.
Ja, doch. Ja? Also ja, okay, du hast recht, es spielt keine so große Rolle. Das haben sie in der Serie natürlich auch stark betont. Aber das steckt schon drin, ne? Und dieses Verhältnis ist schon, also man merkt halt eben, wenn man die Sherlock-Holmes-Geschichten auch liest, Holmes mag seinen Watson doch irgendwie ganz gern. Das ist, glaube ich, das Entscheidende an der Sache.
In den Kinofilmen spielt es auch eine wesentlich geringere Rolle, ist meiner Ansicht nach aber schon stärker. Und in den Serien steht es ganz klar im Vordergrund. In der Serie, in der BBC-Serie.
Ja, ja. Naja, die Kinofilme, machen wir uns nichts vor, leben hauptsächlich davon, dass Robert Downey Jr. Sherlock Holmes ist und man einfach mit dem Typen irgendwie was anfangen kann. Ne?
Was ich noch sagen wollte, das ist genau der Grund, dass das Mitfiebern oder das Verbinden mit der Hauptfigur ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es so häufig Romane gibt, die auf der Heldenreise basieren.
Ja.
Oder Geschichten. Weil das ist halt, Heldenreise ist halt genau das, was eine gute Identifikation mit der Hauptfigur zulässt, weil die Hauptfigur ja auch in der Regel halt in der normalen Welt startet und meistens halt auch eher ja jemand wie du und ich ist, der dann erst zu einer besonderen Person im Lauf der Geschichte wird. Nicht bei allen, aber bei vielen Geschichten, die so gestrickt sind.
Ja, so ganz prinzipiell dieser Wunsch danach, was Besonderes zu sein. Ne? Das ist was ja eigentlich jeder irgendwie hat. Ne? Ja. Jeder ist ja sozusagen der Held seiner eigenen Geschichte und klar, ne? Also das ist so, ich muss gestehen, das ist auch was mir bei Harry Potter zum Beispiel dann so ein bisschen auf den Keks geht, dass es dann, also gerade in den ersten Romanen meist, oh, du bist Harry Potter, du bist der Superzauberer und lalala, wo ich mir denke, er hat noch gar nichts gemacht, wartet erstmal ab irgendwie. Aber das ist genau das Ding, ne? Also
ja, aber das ist auch genau der Clou der Romane, weil Harry Potter findet es ja überhaupt nicht cool.
Ja, natürlich.
Das ist halt eine Erwartung, die in ihn gesteckt wird, die er überhaupt nicht erfüllen kann oder erfüllen will.
Ja.
Genau. Übrigens super, wenn man sich das Theaterstück anschaut, da geht es nämlich auch nochmal genau darum, mit dem Twist. Okay. Also das kann ich auch sehr empfehlen, wenn ihr mal zurzeit in Hamburg seid. Schaut euch das an, ich war schon zweimal drin und das ist super gut. Cool. So, wollen wir ein bisschen off-topic quatschen. Ich weiß noch nicht genau, worüber. Ja, ich denke mit dem Thema, fällt dir noch was ein, was wir dringend erwähnen müssten?
Nein, um Gottes Willen.
Wir haben uns bloß schon so lange nicht mehr persönlich gesehen, da dachte ich mir, nutzen wir doch einfach die Gelegenheit, verbinden Arbeit mit Vergnügen. Mit Vergnügen, genau. Ja. Ich habe bloß gerade abgelenkt, weil ich gerade eine Mail bekommen hatte, dass meine super tolle Weihnachtsbestellung mit meinen Weihnachtsgeschenken für mich auf dem Weg ist.
Du kaufst dir deine eigenen Weihnachtsgeschenke?
Auch.
Das ist ein bisschen wie Graf Zahl, der sich seine eigenen Briefe schreibt.
Graf Zahl schreibt sich seine eigenen Briefe?
Ja, gibt eine.
Gar nicht mehr in Erinnerung.
Eine meiner Lieblingssketche bei der Sesamstraße als Kind war das, wie Graf Zahl sich die eigenen Briefe schreibt, um sie zu lesen.
Cool, egal.
Graf Zahl? Graf Zahl mochte ich immer gerne. Aber
ich egal, auch.
Was habe ich Cooles gemacht? Ich habe was ziemlich Cooles gemacht, wo du gleich die Augen verdrehen und stöhnen wirst. Ich war in Jurassic World The Exhibition.
Ja. Ja, Dinosaurier. Yay. Ich bin nicht übrigens der einzige Mensch auf der Welt, der keine Faszination für Dinosaurier empfindet.
Ja, ich finde Dinos cool. Und die ist gerade in Berlin. Also wer jetzt hier zuhört und in Berlin ist und noch was sucht, irgendwie, was er machen kann. Es ist ziemlich teuer, aber wenn man da gewesen ist, weiß man, warum es so teuer ist. Das ist ein bisschen wie ein Dinosaurier-Lab, muss man mal sagen. Also das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist natürlich vor allem mit Kindern, es ist schon so ein bisschen auf Kinder ausgerichtet. Nein, es ist sogar ziemlich doll auf Kinder ausgerichtet. Da sollte man sich keine Illusionen machen. Aber mir hat es trotzdem oder deswegen gefallen, ich weiß es nicht. Es ist ziemlich cool gemacht. Also ich will gar nicht so viel spoilern, aber vielleicht so am Anfang ist wirklich so lustig. Also man ist dann wirklich in einem Raum, der so eine Fähre simuliert, wo man also zu der Dinosaurierinsel irgendwie fährt und die ganze Zeit laufen irgendwelche Ranger um einen herum, die einen sozusagen durch die Dinosaurier-Säle führen und so ein bisschen Atmosphäre erzeugen, als wäre man tatsächlich irgendwie halt im Dschungel. Und dann haben sie halt einfach verflixt große, wie nennt man das, Animatronics oder sowas? Also so riesige, ziemlich lebensechte Figuren, die sich ziemlich gut und ziemlich lebensecht bewegen können und aber was mich halt eigentlich eher fasziniert hat, als dass halt da einfach so quasi fast lebensechte Dinosaurier durch die Gegend laufen, was schon ziemlich interessant war, war tatsächlich, dass es halt einfach von den Leuten, die da gearbeitet haben, super liebevoll gemacht ist. Ne? Also die haben dann Dinosaurierbabys auf den Arm und die Kinder dürfen Dinosaurierbabys streicheln. Dann gibt es da Vorträge, die sehen so aus, als würden sie halt gerade im Labor arbeiten, die Leute. Und dann gibt es Trainingsszenen, die dann halt eben mit Velociraptoren dann irgendwie gemacht werden und sowas. Also ist schon cool. Also mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Das ist, wie soll ich sagen? Also es ist relativ kurz. Man könnte ein bisschen enttäuscht sein, dass man da eine halbe Stunde irgendwie durch ist, mehr oder weniger. Aber es ist eine sehr intensive halbe Stunde, die sehr viel Spaß macht. Und wenn man irgendwas für Dinosaurier übrig hat und die Filme mag, dann ist das quasi sowas wie ein, ja, wie soll ich sagen? Ja, eigentlich so ein Lab ist das, ein Dinosaurier-Lab, ein Live-Action-Roleplay.
Sowas in der Art hatte ich mal vor vielen, vielen, vielen Jahren in London. Ja. Aber nicht mit Dinosauriern, sondern mit Aliens.
Ja.
Das war mega.
Dieses London Dungeon, London Dungeon? Keine Ahnung, wie
das Nein, heißt. Nein, das ist noch was anderes. Das ist noch was anderes.
Ah, okay.
Das gibt es ja jetzt inzwischen auch in Berlin und in Hamburg und ich weiß nicht wo. Nee, das war tatsächlich
Aliens. Doch. Ich erinnere mich, hattest du mir von erzählt, ja. Ja,
das genau. Das war um die Piccadilly Circus. Ich war damals mit meiner Frau da drin. War man da schon verheiratet? Ich glaube nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Und das war halt auch so, wie du es eben geschildert hast, halt mit Schauspielern in Colonial Marines Kostümen und unterirdischen Räumen, wo du dann mit vielen Nebel und Soundeffekten an Alien-Eiern vorbeigerannt bist, bis dann auch echte Aliens kamen.
Ja, genau. So war das.
Das fand ich auch mega cool, aber die sind wohl, gibt's nicht mehr. Also so cool war es dann vielleicht doch nicht.
Ich weiß es nicht. Also was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, das muss wahnsinnig viel Kohle gekostet haben, das ganze Zeug, weil das wirklich sehr, sehr geniale Props gewesen sind, die sie da hatten. Das war ja wirklich offiziell Jurassic World. Also die werden schon ziemlich viel Kohle dafür abgedrückt haben müssen, um da die Lizenzen irgendwie für zu haben. Das muss schon eine ziemlich teure Angelegenheit gewesen sein. Also die Karten sind auch teuer, also da muss man sich ein bisschen hinsetzen. Muss man sich echt überlegen, ob es, also da muss man schon Fan für sein, sage ich mal, wenn man macht das nicht, wenn man rumsitzt und sonst nichts weiß, was man machen soll, sagen wir mal so. Das macht man nur, wenn man da wirklich hin will. Aber wir wollten hin, haben uns das angetan und es ist cool. Also ich möchte es nicht missen. War eine wirklich sehr, sehr schöne Gelegenheit, mal ein bisschen abzuschalten und sich da so einen schönen Nachmittag zu geben. Fand ich super.
Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Nein.
Ich habe schon Würstchen auf dem Weihnachtsmarkt bekommen.
Das ist schön. Und ein Crepe. Muss gestehen, also ich gehe auf Weihnachtsmärkte mit, wenn Leute mich fragen, ob ich gerne auf einen Weihnachtsmarkt gehen möchte, aber ich sitze nicht zu Hause und denke mir, oh, ich muss jetzt aber unbedingt auf den Weihnachtsmarkt gehen, ich weiß auch nicht.
Ja.
Weihnachtsmärkte sind so...
Ja, ich bin auch nicht der weltgrößte Weihnachtsmarkt-Fan, aber das ist halt so ein Familiending und
ja,
wie gesagt, ich mag Rostbratwürste. Wobei die nicht wirklich gut waren, die ich hatte. Oh. Ich mag sie eher so ein bisschen verbrannt. Und die war eher so halb durch.
Ja, dann müssen wir wieder unbedingt miteinander grillen, Axel.
Ja, bei dem Wetter?
Die sind immer. Hallo, ich habe auch schon bei anderen Temperaturen gegrillt. Warum nicht? Momentan regnet es nicht.
Also, ich sag's mal so: Wenn ich drin sitzen kann und du draußen grillst, ich bin dabei.
Ja, wahrscheinlich werde ich sogar im Winter jetzt nochmal grillen. Freunde von uns, Bekannte von uns haben im Winter Burger gegrillt. Also Respekt zu Silvester. Das finde ich super.
Was gibt's bei euch Heiligabend?
Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Haben wir uns noch gar keine Gedanken zu gemacht.
Wieso? Was? Wie? Kein traditionelles Heiligabendessen?
Na, das traditionelle Heiligabendessen sind ja Würstchen mit Kartoffelsalat. In Berlin zumindest. Ich weiß nicht, wie es andernorts ist.
Bei uns und nicht.
Da habe ich keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Nee, also wir haben nichts Festgelegtes, ehrlich gesagt, zu Heiligabend.
Bei uns gibt es immer Fleischklops.
Ah, stimmt, dein Hackbraten, der super lecker ist.
Ja, habe ich irgendwie mal vor vielen Jahren angefangen und zu meiner großen Überraschung wurde er gemocht.
Und muss er jetzt immer gemacht werden.
Bitte?
Deswegen muss er jetzt immer gemacht werden.
Deswegen muss, die Familie erwartet es irgendwie. Ja, komischerweise. Komischerweise, ich biete immer an, Geburtstagskuchen zu backen, meinen Söhnen. Die wollen die immer nicht von mir, sondern lieber von meiner Frau. Aber der Fleischklops wird gegessen.
Ja, das liegt aber auch einfach nur daran, dass die Kuchen von deiner Frau einfach auch mega cool sind.
Wahrscheinlich.
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das schaffst du nicht, daran zu kommen.
Ich hatte vor ein paar Jahren Schwarzwälder Kirschkuchen gemacht. Ja. Schwarzwälder Kirschtorte. Okay. Und die Gelatine war nur teilweise verklumpt. Ansonsten sehr gut.
Jetzt ist Schwarzwälder Kirschtorte jetzt auch nicht irgendwie eines von den Sachen, die man so einfach mal locker flockig irgendwie nebenbei irgendwie backt. Aber es ist auch
eben
nicht, ehrlich gesagt, so wahnsinnig gerne esse. Also
Was?
Bei Kuchen bin ich, ja, yeah, ich bin bei Kuchen da sehr konservativ. Ich mag da eigentlich nur so die Sachen, die sehr, sehr schlicht sind. Ich mag Apfelkuchen gerne.
Okay, ich mag Apfelkuchen auch.
Alles super.
Okay.
So, sobald irgendwie Alkohol im Spiel ist, bin ich da sowieso meistens raus. Finde ich nicht so gut.
Ja.
Schwarzwälder Kirschtorte ist doch mit Alkohol, oder?
Ja, ja, aber, okay. Aber, also, ich weiß nicht, wie viel Schwarzwälder Kirschtorte man essen muss, um davon betrunken zu werden. Ich glaube, da hat man vorher andere Probleme.
Ja. Ja, darum geht es ja nicht. Ich mag den Geschmack nicht so gerne. Nicht so
meins. Okay.
Nee,
okay.
Also tatsächlich, wir haben nicht so ein traditionelles Weihnachtsessen. Irgendwie gibt es jedes Jahr was anderes. Aber es bringt auch immer irgendwie jeder was mit. Also bei uns ist es so Bottle-Party-mäßig Heiligabend und dann hat man so eher so ein Buffet.
Dieses Jahr ist es ein bisschen eine Enttäuschung, dass der vierte Advent Heiligabend ist, oder?
Du meinst, damit fällt eine Gelegenheit zum Feiern irgendwie weg?
Hm.
Ja, ich finde es auch immer blöd, wenn Heiligabend ein Sonntag ist. Weiß auch nicht, wieso.
Stimmt, ist ja auch noch ein Sonntag.
Hm. Ja. Finde ich aber irgendwie nicht so gut. Ich kann,
ich kann dir sagen, warum.
Okay, warum?
Es fällt die Möglichkeit weg, noch am letzten Moment Weihnachtsgeschenke zu holen.
Habe ich tatsächlich
noch nie gemacht. Ich hatte das einmal, dass ich wirklich irgendwie am Heiligabend Vormittag noch ein Geschenk, ich brauchte noch dringend ein Geschenk, ich weiß nicht mehr für wen, Eltern oder so, nehme ich mal an. Und da bin ich echt noch über Weihnachtsmarkt und Geschäfte geflitzt und war am Rand der Verzweiflung.
Oje, oje.
Ja.
Aber das ist eigentlich so Quatsch, ne? Also ich meine...
Was?
Naja, gibt's
Geschenke.
Halt keine... Ja. Nein, ich finde Geschenke total cool. Also ich schenke gerne und ich werde auch gerne beschenkt, so ist es nicht. Aber meine, wir sind ja alle erwachsen, nee. Wenn es mal kein Geschenk gibt.
True. Definitiv. Also, aber wenn man den falschen Leuten nichts schenkt, ist es schlecht.
Ja, was schenkst du mir denn zu Weihnachten?
Was nein, ich dir zu Weihnachten
gut.
schenke?
Alles gut. Nein, nein, nein. Bloß nicht anfangen damit. Bloß nicht anfangen. Ich nicht zu viele Leute, die man auch noch schenkt. Nein,
nein. Vielleicht ein Game of Thrones T-Shirt.
Oh ja. Nein, die T-Shirt, also ist ja, ja. T-Shirts finde ich cool. T-Shirts finde ich
okay. Immer cool. Okay, Markus.
Oh je,
oh. Moment. Wo ist meine Liste?
Nein, 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 nein. Nein, nein.
Welche Größe hast du?
Sag ich nicht. Musst du schätzen.
Dann kriegst du 4XL, passt auf jeden Fall.
Ja. Läuft vielleicht ein bisschen ein beim
Waschen. Schreibt in die Kommentare, welche Größe eurer Ansicht nach Markus hat.
Das ist ja schwer, weil man sieht mich ja immer nur hier so irgendwie, wie soll man da wissen?
Ja,
außer den wenigen Menschen, die mich schon mal irgendwo auf einer Messe getroffen haben oder so, die wissen dann, wie groß ich in Wirklichkeit bin.
Ja.
In Wirklichkeit bin ich tatsächlich nur so groß wie eine Briefmarke und es gibt mich auch nur als Kopf. Das ist.
Aber mir bist du schon so groß wie eine Postkarte.
Ha.
Ah, so. Ja. Ja.
Bevor es noch schlimmer wird, sollten wir mal langsam zum Ende kommen.
Okay, machen wir so langsam. Wir haben auch noch ein paar Folgen Sherlock, die wir sehen wollen.
Das ist eine gute Idee. Sherlock sehen ist immer gut.
Ja, das ist erstaunlich gut. Das erste Mal hat die, beim ersten Sehen hat die Serie mich nicht so... abgeholt. Ah,
die ist super.
Vielleicht auch dadurch, dass man damals so die Staffeln hintereinander also nicht hintereinander geschaut hat, sondern mit Abstand.
Ja.
Und es sind auch ein paar wirklich schlechte Folgen dabei. Also gerade zum Beispiel die Baskerville-Folge ist nicht gut.
Oh Gott, gerade an die kann ich mich nicht so erinnern, aber ich habe auch nie verstanden, warum der Hund der Baskervilles die berühmteste Sherlock Holmes-Geschichte ist. Ich fand die auch noch nie so. Also ich habe sie auch gelesen und ich fand sie auch als, das ist ja fast schon ein Roman, sage ich mal, so 150 Seiten oder so hat das Ding. Ich habe die auch nie so. Also ich finde ja gerade das Coole an den Sherlock Holmes-Geschichten, dass das eher so knackige Geschichten irgendwie sind. Deswegen passt ja eigentlich dieses Serienformat ganz gut, weil das ja doch eigentlich eher ein bisschen kürzer ist normalerweise.
Wobei die Folgen sind auch bis zu 1,20 lang.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich gerade, die sind eigentlich auch recht lang. Die sind ja auch Filmlänge dann gemacht. Wobei sie meistens in einer Folge mehrere Folgen irgendwie, mehrere Geschichten verraten haben. Ja, aber habe ich auch noch nie verstanden. Also die Geschichte fand ich selber auch noch nie so richtig toll. Aber meine, der Mann hat so wie viele Geschichten geschrieben, da muss auch mal eine dabei sein, die nicht so gut ist.
Nee, ich meine jetzt die TV-Folge.
Ja, ich auch. Also ja, aber wie gesagt, also es war klar, dass sie eine der Hund der Baskervilles Folge machen müssen, weil es halt eben die berühmteste Sherlock oder mit einer der berühmtesten Sherlock Holmes Geschichten ist. Aber
ja, der Reichenbach-Fall zum Beispiel ist super gut
in der TV-Serie. Das ist ja auch eine ganz gute Geschichte gewesen, aber gerade auch, also das fand ich nur wiederum ganz gut. Die erste Folge ist ja im Prinzip eine Studie in Scharlachrot, also auch die erste Sherlock-Holmes-Geschichte. Ja. Und was sie da draus gemacht haben, das fand ich absolut super. Die ist ja auch eher schwach, die Geschichte im Original. Da hat ja Conan Doyle noch geübt sozusagen, in meinen Augen jedenfalls. Und da fand ich die Verfilmung dann so, also ja, Verfilmung kann man nicht sagen, basiert ja dann sehr lose auf dem auf der Geschichte. Die fand ich aber extrem gut, die Folge. Also deswegen, mich hatten sie eigentlich auf der ersten Folge deswegen. Und ich hatte tatsächlich am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mit Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes.
Oh, der hätte Dream spielen müssen.
Ja, hätte gut gepasst zu ihm, ne? Wobei der Dream aus der Netflix-Serie super auch ist. Nicht so schlecht, also ich wollte gerade sagen, also
Schauspieler
war jetzt auch nicht so schlecht, aber Benedict Cumberbatch wäre da auch gut gewesen in der Rolle, keine Frage.
Geht die Serie eigentlich weiter?
Ich also muss jetzt gestehen, ich glaube, es gibt keine definitiven Zu- oder Absagen oder sowas, also irgendwie hatte ich am Anfang als gehört, oh, es soll auf jeden Fall eine zweite Season geben. Dann hat aber irgendjemand gesagt so, ne, Netflix hat irgendwie den Stecker gezogen, war wohl irgendwie zu teuer oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht. Vielleicht war die nicht so der Hit? Keine Ahnung. Vielleicht konnten Menschen die...
Ah, ich sehe gerade, vor 7 Tagen zweite Staffel ist in Arbeit. Wahrscheinlich ist sie auch hier wegen Streik und so.
Ah, das kann natürlich auch sein, ja.
Ja, genau.
Hier steht es. Also das wäre... Ich meine, da gibt es ja noch eine Menge Holz. Also gibt ja noch einige... Ich glaube, das war so ziemlich genau der erste Sammelband, ne, den sie als Serie verfilmt haben.
Ja, ich glaube... Obwohl, nee, hier der Typ mit den Augen kommt da ja später.
Ja, den haben sie reingeschrieben. Den haben sie, aber das haben sie von Anfang an gesagt, irgendwie, dass der so als wiederkehrender Bösewicht irgendwie mit dabei sein sollte. Wobei, der ist auch im ersten Band schon dabei.
Und sie haben ja noch die eine Short Story reingeschrieben, ne?
Die mit Death, meinst du?
Death,
ja, die ist aber auch im Sammelband mit dabei.
Okay.
Die ist ja,
stimmt, drin. Kann sein.
Deswegen,
das andere war ja das Special, das sie reingemacht haben.
Ja, das war nämlich so der
zumindest. Das war ja auch extra, das war ja auch in keinem der Bücher, sondern eine eigene Serie.
Ja, das stimmt. Aber das war so ein bisschen meine Kritik an der Fernsehserie, dass diese Folge eigentlich nicht so richtig was mit der Kontinuität der restlichen Geschichte irgendwie zu tun hatte und dass sie die so als Fanworship irgendwie drin gelassen hatten, was mich als Fan natürlich begeistert hat, aber so, wo ich dachte, so Leute, die Serie sehen, ohne die Comics zu kennen, weiß ich nicht, ob das so viel...
Ja, wobei man sagen muss, dass die Comics ja auch immer ein bisschen sprunghaft waren, ne? Da war ja zwischendurch dann auch immer mal wieder was in eine völlig andere Richtung ging.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Also, wie soll ich sagen, das war ja deswegen cool, das war damals ja cool, also jedenfalls für mich, als ich die gelesen habe, weil das ja mal so eine ganz andere Art und Weise des Erzählens war, als man es aus zumindest amerikanischen Comics bis zu dem Zeitpunkt irgendwie gewöhnt gewesen ist. Und was soll ich sagen, man hat's, also mir hat es deswegen gefallen, weil es halt anders war. So, und ob das jetzt aber als Serie, so eine Fernsehserie, die ja doch eigentlich eher ein größeres Publikum erreichen soll, so eine schlaue Entscheidung war, das wusste ich halt nicht. Aber wenn sie eine zweite Season machen und offensichtlich mit den Abrufraten von der ersten Season zufrieden waren, dann würde ich nichts gesagt haben, dann war alles super.
Ja, würde ich mich auch freuen, also wäre schon cool.
Ja.
Von meiner Seite aus gerne.
Die könnte man auch gut nochmal gucken, die Serie. Ja. Fand ich richtig gut. Ja.
So, jetzt machen wir mal Schluss.
Ja.
Ich muss noch Sherlock schauen.
Ja.
Über Sandman reden. Aber nächste Woche geht's weiter.
Alles klar, ich freue mich drauf.
Ja, wir freuen uns auch. Bis dann. Macht's gut.
Dankeschön.
Tschüss.